ARD.
Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin mit Crime History. Historische Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Dies ist die Bonusfolge Pass zu unserer zweiten Folge, die Nackttänzerin Lola Bach. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, fangt da an.
Mit der zweiten Bonusfolge. Wir haben uns über Lola Bach unterhalten in der zweiten Episode von Crime History und dabei ist mir aufgefallen, dass in Berlin der 20er Jahre Kokain schon ein Riesenthema war. Und das will ich genauer wissen, deswegen bist du bei mir, Regina Stürico.
Ja, hallo Florian.
Hallo, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Regina, sag mal, wie allgegenwärtig war denn Kokain in Berlin der 20er Jahre? Also war das ein Massenphänomen oder war das so für eine gewisse Szene ein Thema?
Kokain war auf alle Fälle eine Modedroge, weil in einem gewissen Kreisen war es wirklich an der Tagesordnung. Es war schick zu koksen, so hat man das damals genannt. Das haben vor allen Dingen ja so auch die Leute so aus der feinen Gesellschaft, so rund um den Kurfürstendamm, da war es sehr in Kokain zu schnupfen.
Also so Künstler, Reiche, High Society.
Genau, sagen, High Society, ja, und überhaupt so diese Kunstszene, Künstlerszene.
Mhm.
Ja.
Und gab es da bestimmte Orte und Lokale, wo das besonders vertreten war?
Ja, na, in den Lokalen so rund um den Kurfürstendamm, da gab es ja auch Kokain zu kaufen. Da gab es auch die Händler, so Ecke Joachimsthaler Straße bis zum Neulendorfplatz, Tauentzienstraße. Da trieben sich so die Leute rum, die Kokain verkauft haben und die standen da mit ihren Tütchen und haben Koks angeboten.
Also ich höre daraus, das war damals schon illegal oder war das reguliert?
Nein, es war illegal, ja. Ja, es war illegal. Punkt. Mhm. Ja.
Und aber ist das ein Mythos dann, dass man das auch in Apotheken bekommen hat?
Es gab in der Tat Kokain in Apotheken, aber ob das jetzt unter der Hand war oder ob das auch als Heilmittel genutzt wurde, da bin ich ehrlich gesagt im Moment überfragt. Okay. Vielleicht können wir das auf eine andere Folge
auf die,
mal.
Die nächste Bundesfolge.
Ja, genau.
Weiß ich nicht, ob das klappt, aber erzähl doch mal. Wie wurde Kokain damals konsumiert?
Naja, es wurde geschnupft.
Ja.
Ja, also man machte sich so ein bisschen auf dem Handrücken und dann zog man es in der Nase hoch.
Und vor allem im Nachtleben. Also mussten Leute dann heimlich in den Lokalen das konsumieren oder wie muss ich mir
also
das vorstellen?
Also das war so populär, dass man das in den Lokalen sogar ganz öffentlich gemacht hat.
Mhm.
Wenn man Glück hatte, war auch keine Polizei in der Nähe. Und es gab natürlich auch so gewisse private Wohnungen, eben auch, wo auch Lola Bach verkehrte, da wo sie auch tanzte. Ja, da wurde Kokain verkauft und auch geschnupft. Und das wissen wir ja auch aus Lola Bach, die sich selbst gewundert hat, dass man dann, nachdem sie getanzt hatte, da so kleine Tütchen verteilte.
Mhm. Also ich stelle mir jetzt das Berliner Nachtleben der 20er, 30er vor im Eldorado zum Beispiel. Ja. Und da hat man das einfach gesehen, wie Leute sich das auf dem Handrücken und geschnupft haben.
Ja, scheint so. Es gibt ein ganz nettes kleines Büchlein, das von einem gewissen Kurt Morek, das heißt Der Führer durch das lasterhafte Berlin.
Hm.
Und das ist von 1930 und er beschreibt so diese ganzen dunklen Kaschemmen und auch diese Lokale, wo eben Kokain konsumiert wurde oder so. Das ist ein äußerst interessantes Buch von 1930, wie gesagt.
Führer durch das lasterhafte Berlin.
Ja.
Sehr gut. Wie ging denn die Polizei damals mit Drogenkonsum um? Oder also haben die gefahndet danach, richtig? Wenn sie
es gab Drogenfahnder, ja. Es gab sogar direkt ein Rauschgiftdezernat, das hat es gegeben. Meistens gingen die Kommissare oder die Kriminalanwärter oder die Assistenten in Zivil durch die Stadt und versuchten ja irgendwie habhaft zu werden, aber die waren ja nicht dumm.
Die Dealer sozusagen.
Die Dealer und vor allen Dingen auch die, die in ihren Hinterzimmern oder in ihren Wohnungen große Kokainpartys gefeiert haben. Gab es ja auch die Kokainpartys.
Mhm.
Die hatten auf der Straße, hatten die sogenannte Spanner zu laufen. Die hatten erstens die Aufgabe noch Kunden anzuwerben. Mhm. Oder sie haben einfach nur aufgepasst, ob da Kriminalpolizei kommt. Und die hatten einen Blick dafür. Die haben genau gesehen, das ist ein Kripo-Mann.
Und die haben da sich gab nicht unauffällig nicht gut verhalten. Nee.
Die konnte man in der Hinsicht nicht an der Nase herumführen. Mhm. Und dann gab es ein System, ein Warnsystem. Ja, und das hat auch funktioniert.
Aha.
Und die hatten das auch drauf, also in Windeseile ihre ganze Partyszene verschwinden zu lassen. Und dann war es nur eine Vereinsversammlung oder eine Mitgliedsversammlung irgendeines harmlosen Vereins.
Also,
und niemand hat was gemerkt.
Die Polizei war nicht so wahnsinnig erfolgreich, was das angeht?
Nö, nicht so sehr.
Wo kam das Koks denn her?
Das kam also aus den, ja, teilweise wohl aus den Kolonien, meistens aus Südosteuropa. Aber es ist seltsam, es wurde auch über Österreich von Europa dann wiederum nach Ägypten geschmuggelt. Also Ägypten hatte unter dem aus Europa geschmuggelten Heroin große Probleme. Also es waren seltsame Vertriebswege, in der Tat.
Wie kommt das? Also es erinnert mich so ein bisschen an die Briten, die ja in China das Opium verkauft haben. Und,
so in der Richtung, ja, ja, ja.
Und was hat Menschen damals dazu gebracht, Kokain zu nehmen? War das einfach reine Vergnügung oder wirkte da auch irgendwie noch der Erste Weltkrieg nach, dass man sich betäuben wollte?
Der Erste Weltkrieg wirkte nach, man wollte sich betäuben, man wollte einfach ich sag's jetzt mal so ganz krass, man wollte den beschissenen Alltag einfach vergessen.
Mhm.
Ja, ganz schlicht und einfach. Und sich betäuben, man wollte mit dazugehören, man wollte in sein. Es hat natürlich was mit dem Ersten Weltkrieg zu tun, denn es war ja nicht nur Kokain, das als Rauschmittel benutzt wurde. Alkohol lassen wir jetzt mal ganz außen vor. Alkoholsucht hat es schon immer gegeben. Aber in der Zeit gab es ja auch viele Morphiumsüchtige.
Mhm.
Und das ging halt von denen aus, die eben Morphium eben wirklich verschrieben bekommen haben, weil sie ihre Schmerzen von abgerissenen Gliedern nicht mehr ertragen konnten. Und Morphium macht nun mal süchtig.
Mhm.
Und die kamen dann nicht mehr davon los und haben es dann vielleicht auch manchmal weiterverkauft. Also Kokainsucht, Morphiumsucht, das war schon ein großes Problem.
Und wie wurde das in der Presse besprochen, in der Öffentlichkeit? War das ein Thema in den Zeitungen?
Das kommt drauf an, in welchen Zeitungen. Aber meistens doch wurde es eben als Problem erkannt, als Laster. Es wurde nicht so einfach.
Weil es gab ja auch Prominente, Anita Berber war Person, die hat, glaube ich, sogar einen Tanz gehabt, der irgendwie Kokain-Tanz.
Der hieß Kokain, ja. Aber es war eben wirklich, es war verpönt und man wusste auch schon, was es anrichtet, dass es auch das zentrale Nervensystem schädigt und viele eben auch in Irrenanstalten landeten nach zu viel Kokain oder noch nach langjähriger Kokainsucht. Das war ein Problem und darüber wurde auch gesprochen.
Mhm.
Jetzt nicht in aller Öffentlichkeit und auch jetzt nicht über alle Maßen, aber das Problem war schon bekannt, ja.
Also würdest du sagen, Kokainkonsum gehörte zu der hedonistischen Feierkultur der Weimarer Republik dazu?
Ja, heute wie Ecstasy in den Clubs, würde ich sagen. Ja, doch, kann man so sagen, ja.
Dann danke ich dir für diesen Einblick. Vielen Dank,
Regina Schirico. Oh, bitte, gern geschehen.
Crime History ist ein Podcast vom RBB, produziert von Bose Park Productions.